Ja, heute lesen wir eine ganz außergewöhnliche Geschichte. In Markus Kapitel 6 sind wir angelangt. Bei den Versen 14 bis 29. Und ich bin gespannt, ob euch auffällt, was in dieser Geschichte fehlt. In dieser Geschichte fehlt was. Da fehlt eine Sache, die bis jetzt immer vorkam in unseren Texten, die wir im Markus-Evangelium gelesen haben. Und hier fehlt sie. Mal gucken, ob ihr das beim Lesen rausfindet. Ich lese Gottes heiliges Wort. Und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt, und er sprach: Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere aber sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er: Er ist Johannes, den ich enthauptet habe. Der ist aus den Toten auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt: Es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er bewachte ihn. Und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Festmahl, Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen: Bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr: Was du auch von mir bitten wirst, das will ich dir geben bis zur Hälfte meines Königreichs. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter: Was soll ich erbitten? Diese aber sprach: Das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach: Ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt. Doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: Kommt ihr allein abseits in einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen, und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Gottes heiliges Wort. Und, habt ihr gemerkt, was fehlt? Was fehlt? Was ist in allen anderen Geschichten dabei, aber bei dieser Geschichte nicht? Ich will es euch sagen. Heute besuchen wir einen ganz anderen Ort, den wir in den anderen Geschichten nicht besucht haben. An anderen Orten, da ging es um Fischerdörfer, um Strände, um den See Genezareth. Es ging um staubige Straßen, um Häuser. Aber heute, da besuchen wir den Palast eines großen Königs. Fern staubiger Straßen, fern von lärmenden Volksmengen. Heute lesen wir von einem fürstlichen Bankett, von edlen Leuten, von Tanz und Festlichkeiten. Und wisst ihr, was sofort auffällt? Was fehlt? Nun, habt ihr es gemerkt, was fehlt? Jesus fehlt. In dieser Geschichte kommt Jesus nicht vor. Habt ihr es gemerkt? Jesus kommt nicht vor. Jesus macht kein Wunder. Jesus spricht nicht. Jesus tut nichts. Jesus kommt nicht vor. In diesem Palast, wo diese Geschichte spielt, ist Jesus nicht dabei. Jesus ist nicht im Palast. Jesus ist auch nicht bei diesem Fest. Jesus ist fern von diesen Großen und Edlen. Er kommt dort höchstens als ein Gesprächsgegenstand, als Diskussionsgegenstand vor. Heute besuchen wir einen Ort, wo Jesus nicht ist. Ein Ort von Reichen und Großen und Mächtigen. Jesus sagt in Markus 10, Vers 23, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes eingehen. Und ich frage mich, ja, was ist eigentlich am Reichsein so schwierig und ums Reich Gottes kommen? Was ist da so schwierig? Denn in dieser Geschichte, klar, da geht es um einen großen König Herodes und er tötet diesen frommen Verkündiger der Wahrheit, Johannes den Täufer, aber es geht nirgendwo um Geld. Wir lesen nirgendwo, dass dieser Herodes irgendwie sagt, oh, ich muss mein ganzes Geld abgeben, so wie der reiche Jüngling oder so, nichts davon. Es geht um etwas anderes, um ein Übel, um ein Virus, um eine Sünde, die vielleicht besonders reiche Menschen befällt und sie von Jesus wegtreibt. Aber nicht nur. Dieses Übel ist in Reichen vielleicht ganz besonders tödlich. Reiche haben diesem Übel vielleicht kaum etwas entgegenzusetzen. Es mag so sein, dass es ein Wunder ist, wenn dieses Übel reiche Menschen nicht vollkommen geistlich tötet. Doch der Virus, von dem ich spreche, wirkt auch in anderen Menschen, wirkt auch unter uns, wirkt auch in dir vielleicht und dir. Und es ist der Virus eines geteilten Herzens. Es ist der Virus eines geteilten Herzens. Und dieser Virus kommt durch den Biss der bösen Schlange. Und diese Schlange schlägt ihre Zähne in das Fleisch und das Gift geht hoch durch die Adern in den Kopf. Und im Kopf bringt dieses Übel einen Irrglauben hervor. Und dieser Irrglauben des geteilten Herzens heißt, du kannst beides haben, Gott und Welt. Du kannst beides leben, Glaube und Lust. Du kannst beiden dienen, Gott und dem Mammon. Und die heutige Predigt befasst sich mit solch einem Menschen, mit dem König Herodes, dem König von Israel. Einem Mann mit geteiltem Herzen, einem klugen Politiker, einem Fuchs, wie Jesus ihn einmal nennt, der mit einem Bein in der Welt der Religion steht, es dort ganz angenehm und interessant findet und mit dem anderen Bein fest im Leben der Lust und der Großen und der Reichen. Einem Menschen, der gerne einer Predigt mal zuhört und gerne zuhört, wenn Menschen fromme Dinge reden, aber der dann nach Hause geht und diesen Worten des Lebens die Kehle durchschneidet. Diese Geschichte ist eine Warnung für alle Menschen, die dem Herodes ähneln, die Jesus Christus und die Welt in ihrem Leben irgendwie zusammenbringen wollen, jedem einen Bereich zuordnen wollen, dass sie beide nebeneinander existieren können. Und diese Predigt ist eine Ermutigung für jene, die wie wahre Jünger Jesu dieses zweite Leben, dieses geteilte Herz aufgeben, die alles abgeben, was sie von Jesus trennt, Brot und Geld und Tasche und zweites Hemd, Karriere und Familie, Lust und Freude und sagen, Herr, nimm alles hin zu deinem Dienst. Unser heutiger Predigttext steht im Kontext der ersten Missionsreise der Jünger. Das hatten wir am letzten Mal gelesen, die Verse 7 bis 13. Aber die Geschichte der Mission, deswegen habe ich heute ein bisschen länger gelesen, die endet nicht in Vers 13. Ihr habt ja gemerkt, ich habe weiter gelesen und dann in Vers 30 und 31, dort wird die Geschichte dieser ersten Missionsreise zum Ende gebracht. Die Apostel versammeln sich wieder, verkündigen und Jesus sagt, kommt, wir gehen mal an einen einsamen Ort und dort könnt ihr euch ein bisschen erholen, dort findet ihr Ruhe. Der Heilige Geist hat nun durch den Evangelisten Markus diese Geschichte entzweigeschnitten und dazwischen diese Herodes-Geschichte reingeschoben. Und wir fragen uns natürlich, warum? Was ist der Zweck dieses Einschubs dieser Herodes-Geschichte in diese Missionsreise? Was haben diese beiden Geschichten miteinander zu tun? Wir kennen diese literarische Technik aus dem Markus-Evangelium schon von anderen Stellen. Nun, offensichtlich, es sind beides Geschichten, die zeigen, Wer Jesus nachfolgt, wer ein Jünger Jesu ist, der muss wichtige Dinge seines Lebens aufgeben. Wer Jesus dienen will, der muss sich entscheiden, ob die Dinge, die halt dein normales Leben ausmachen, das Inventar deines normalen Lebens, ob du das behalten willst oder ob du auch bereit bist, wichtige Dinge davon aufzugeben, wenn sie Jesus Dienst behindern. Wenn Jesus sagt, gib es auf, ich brauche es, das ist hinderlich für deinen Dienst, bist du bereit dazu? Für die Jünger waren das Geld und Brot, ein wärmendes zweites Hemd, ein Ersatzwanderstab und für Johannes war das noch mehr. Für ihn hieß Jesus dienen nichts Geringeres als sein Leben abgeben. Also das gemeinsame Thema dieser beiden Geschichten ist, Jüngerschaft kostet. Vielleicht sogar deinen Kopf. Jüngerschaft kostet. Weil ich ja bei der letzten Predigt dieses Thema vertieft habe, dass Jüngerschaft kostet, wer Jünger Jesu sein will, muss Dinge aufgeben, erlaube ich mir heute mal einen anderen Schwerpunkt zu setzen und den Schwerpunkt dieser Predigt auf den Herodes zu legen und auf ihn anzuschauen. Also nicht angucken, dieser heilige Johannes, wie hat der gelebt, was musste der alles aufgeben, sondern wir gucken uns nicht den Heiligen an, sondern wir gucken uns den Sünder an. Wir gucken uns heute nicht an, wie geht der schmale, bedrängte Pfad durch die enge Pforte zum Leben, sondern wir gucken uns an diesen breiten Weg, durch die große, breite Pforte, den viele gehen zum Verderben. Wir gucken uns heute an einen Mann mit geteiltem Herzen, der Jesus nicht fand und der am Ende seines Lebens von Würmern zerfressen wurde, als Gottesgericht. Unser Text ist dabei ein Text in drei Teilen und er ist ein bisschen durcheinander. Der erste Teil des Textes, den finden wir in Versen 14 bis 16. Es ist im Prinzip das Ende der Geschichte. Dieser erste Teil, Vers 14 bis 16, zeigt uns das Resultat eines geteilten Herzens. Das wird auch mein erster Punkt sein. Das Resultat eines geteilten Herzens. Es ist die Ende der Geschichte, was dabei herauskommt, wenn du ein Leben lebst, wo du Gott und die Welt versöhnen willst. Das Resultat eines geteilten Herzens. Der zweite Teil des Textes sind die Verse 17 bis 20. Sie erzählen uns, wie es überhaupt dazu kam. Es ist die Geschichte eines geteilten Herzens. Wir sehen Herodes als einen Zerrissenen, der versucht, beide Welten zusammenzubringen. Und es gelingt ihm nicht. Die Geschichte eines geteilten Herzens wird mein zweiter Punkt sein. Und drittens und letztens, die Verse 21 bis 29 zeigen, wie genau die Katastrophe eintrat. Und ich habe es genannt, diesen dritten Punkt, den Trugschluss des geteilten Herzens, weil an diesem Tag, an diesem Geburtstag des Herodes, explodiert die Mischung. Wenn du zu lange versuchst, zwei Gase zusammenzubringen, voneinander fernzuhalten, die, wenn sie sich berühren, explodieren müssen, irgendwann wird es dir nicht mehr gelingen und sie werden kommen, reagieren und dann fliegt dir dein Haus um die Ohren. Der Trugschluss des geteilten Herzens ist dann der dritte Punkt. Wir beginnen ganz am Ende. Das Resultat eines geteilten Herzens finden wir in den Versen 14 bis 16. Da lesen wir davon, von einer großen Frage, die sich stellt im ganzen Land. Die Jünger gehen raus und evangelisieren und plötzlich reden die Leute auf den Marktplätzen miteinander. Wer ist denn dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus? Und auch Herodes, vor seine Ohren kommt das im Palast an. Und wir lesen Folgendes. Der König Herodes hörte das, nämlich was die Jünger verkündigten, denn sein Name wurde bekannt, also Jesus' Name wurde bekannt. Und er sprach, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Und als Herodes das hörte, sprach er, er ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist aus den Toten auferstanden. Also, diese Botschaft der zwölf Apostel geht überall hinaus in alle Länder. Die Leute diskutieren auf den Marktplätzen miteinander. Familien unterhalten sich beim Feuer am Abend oder vorm Schlafengehen miteinander. Und es dringt an des Königshof. Und es gibt verschiedene Theorien, wer dieser Jesus ist. Es gibt verschiedene Theorien, warum der die Dinge tun kann, die er tun kann. Wie kann der den Blutfluss einer blutflüssigen Frau heiraten? Wie kann der das Kind von Jairus, des Obersten der Synagoge, von den Toten auferwecken? Wie schafft er das? Theorie Nummer 1. Er ist Elia. Theorie Nummer 1 damals, das lesen wir an vielen Stellen, ist, er ist Elia. Diese Theorie stützte sich auf die Aussage des Propheten Maleachi. Und das Interessante an dieser Aussage ist, sie ist eines der letzten Dinge, die im Alten Testament stehen. Also sie waren eines der letzten Dinge, die vor diesen 400 Jahren absoluten Schweigens Gottes von Gott gesagt worden waren, seinem Volk. Und in Maleachi 3, Vers 23 hören wir diese Prophezeiung. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und die Leute erwarteten das. Irgendwann kommt Elia wieder. Der Prophet Elia kommt wieder. Das war Theorie Nummer 1. Theorie Nummer 2 war, dass Jesus ein ganz besonderer Prophet war. Es gab ja verschiedene Propheten im Alten Testament, aber der Mose hatte kurz vor seinem Lebensende prophezeit, dass es einen großen Propheten geben würde, einen zweiten Mose, einen zweiten Führer Israels, der Israel wie der erste Mose hinausführen würde. Er würde ihnen das gelobte Land geben, er würde sie leiten, er würde ein Gesetz geben, all diese Dinge. Und übrigens in Apostelgeschichte 3 hat Petrus davon gesprochen, habt ihr es gehört? Er hat gesagt, dieser Jesus ist dieser Prophet. Hier in der Schlachterübersetzung steht, er ist ein Prophet. Das liegt daran, dass im Griechischen der bestimmte Artikel der fehlt. Einen unbestimmten Artikel gibt es im Griechischen nicht. Wenn der bestimmte Artikel der fehlt, dann sagt man meistens ein Prophet. Aber der bestimmte Artikel kann auch fehlen, wenn es sich um eine bekannte Einheit handelt. Zum Beispiel bei Gott steht oft kein Artikel. Da sagen wir auch nicht ein Gott, sondern der Gott. Also man kann hier durchaus vermuten, dass es um den einen Propheten ging, den Mose prophezeit. In 5. Mose 18, Vers 15 prophezeite er, ein Prophet wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Ja, Jesus war dieser Prophet. Diese Theorie lag richtig, die Elia-Theorie lag falsch. Aber das spielt hier keine Rolle. Die dritte Theorie ist, dass Jesus einer der Propheten ist, lesen wir in Vers 15. Das heißt, so etwas wie Jesaja oder Jeremia, einfach ein neuer Prophet, so wie Maleachi, ja? Ein neuer Prophet, der dem Volk Gottes Wort verkündigt. Und das waren alles im Prinzip, wir müssen uns ja in die Menschen hineinführen, das waren eigentlich gute Theorien. Das war biblisch, das war fundiert, das waren alles gute, das war auch mehr oder weniger nah an der Wahrheit dran. Aber jetzt kommt Theorie Nummer 4. Es ist die herodianische Theorie, wer Jesus Christus ist. Und die herodianische Theorie über Jesus lautet, er ist Johannes, den ich enthauptet habe. Darum wirken die Wunderkräfte nie. Das ist Herodes Theorie. Und Herodes Theorie liegt kein Bibeltext zugrunde. Er ist ein Hirngespinst, eine Mischung aus schlechtem Gewissen und dem Einfluss griechischer Philosophie. Zu dieser Zeit, habe ich gelesen, war die Philosophie der Pythagoräer ganz große Mode. Und ein Teil dieser Philosophie war die Seelenwanderung. Also wenn jemand gestorben ist, dann ist die Seele gewandert und ist quasi in einem anderen Menschen wieder neu zum Leben gekommen. Reinkarnation. Und Herodes war jemand, der sehr viel hielt von Griechenland und griechischer Kultur und Philosophie, und wahrscheinlich glaubt er deswegen, dass die Seele Johannes des Täufers gewandert ist hinein in diesen Jesus, um ihn zu, wie so ein Geist, ja, um ihn zu verfolgen. Aber wir sehen auch in dieser herodianischen Theorie, dieser Herodes, das war kein Finsterling und kein Fiesling. Das war ein Mann mit einem wachen Gewissen. Der hat zum Beispiel nicht einfach gesagt, die Herodias, die hat mich ja überlistet. Oder die Salome, die hat mich überlistet. Meine Wache hat den Johannes getötet. Nein, der wusste, ich habe den Johannes getötet. Das war ihm schon klar. Und der hatte wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen, sonst wäre er nicht auf diese Dinge gekommen. Also das war jemand, der durchaus auch offen war für das Reden Gottes. Und kein beinharter Sünder oder fieser Lüstling mit knallhartem Herzen. Wir sehen aber einen Mann, der am Ende seines Lebens letztendlich auf die wichtigste Frage des Lebens die falsche Antwort findet. Denn Jesus ist nicht gekommen, um die Sünde, die Herodes gegenüber Johannes begangen hat, zu rächen. Jesus ist gekommen, um Herodes Sünde, die er gegenüber Gott begangen hatte, zu vergeben. Das sind Welten dazwischen. Jesus ist nicht der wieder, der ins Fleisch gekommene Johannes, sondern Jesus ist der ins Fleisch gekommene Gottessohn. Nicht um Herodes zu peinigen, sondern um Herodes zu retten. Und ihr seht, wie fern Herodes Theorie über Jesus von der Wahrheit ist. Und jetzt kommt die Tragik. Herodes war nah dran. Herodes war nah dran. Für die wichtigste Frage im Leben hatte er für die damalige Zeit den besten Lehrer und Ratgeber. Gott hat ihm einen der informiertesten Leute geschickt, die man überhaupt nur haben kann, Johannes den Täufer. Ja, Johannes wusste auch nicht alles. Ja, Johannes hatte Fragen. Aber dennoch, dieser Johannes hatte Jesus getauft. Dieser Johannes hatte den Geist wie eine Taube herabkommen sehen. Dieser Johannes hat den Vater aus dem Himmel sprechen hören, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diesen Johannes schätzte und hörte er gern. Er gehorcht ihm in manchen und hört ihn gern, lesen wir in Vers 20. Gott hatte diesem Herodes einen unglaublichen Schatz gegeben. Aber diesen Johannes, den Wegweiser aus der Wüste, diesen Verkündiger des kommenden Königs, dieser Stimme Gottes schnitt Herodes die Kehle durch, dass sie verstummte. Die Geschichte des Herodes, die wir hier lesen, ist die Geschichte eines Mannes, der von Gott ein Licht zum Leben bekommen hat, der dieses Licht aber nicht bewahrte, der damit spielte und der es am Ende verlor. Ja, Herodes hörte die Stimme Gottes gern in Johannes, doch er tötete sie. Was ist nun also das Resultat eines geteilten Herzens? Das ist ja mein erster Punkt, den wir hier lesen in Vers 14 bis 16. Was ist das Resultat eines geteilten Herzens? Was kommt dabei heraus, wenn man zwar gern den Prediger Gottes hört, aber dann in seinem zweiten Leben davon nichts mehr wissen will? Was passiert einem Menschen, der Sonntagsgottesdienste ganz interessant findet und Bibelstudium auch und all diese Dinge, aber sobald er die Bibel schließt, sobald er die Gemeinde verlässt, beginnt sein wahres Leben. Und dieses wahre Leben hat mit dem anderen nichts mehr zu tun. Was passiert mit jemandem, der versucht, Gott und Welt irgendwie in Teilen seines Lebens getrennt zu halten, dass beide für sich existieren können? Hier ist das Resultat. Am Ende verstummt die Stimme Gottes. Am Ende verstummt die Stimme Gottes. Wer ist Jesus? Wilde Theorien, Halbwahrheiten, die niemanden retten. Das Resultat eines Lebens mit geteiltem Herzen ist, dass irgendwann Gottes Stimme verstimmt. Gott hatte Johannes in Herodes Leben gesandt, seine Predigt, sein Wort, doch wer sein Herz verhärtet und nicht hören will, für den wird es einen zu spät geben. Und dann wird das schlimmste Gericht Gottes hineinbrechen, nämlich das Schweigen Gottes. Ungefähr ein Jahr nach diesen Ereignissen, ungefähr, wir wissen es nicht genau, ungefähr ein Jahr danach, schickt Pontius Pilatus den Gefangenen Jesus zu Herodes. Warum? Herodes ist der Vierfürst über Galiläa. Pilatus sagt, Jesus aus Galiläa, ist nicht mein Problem. Ja? Sieh du zu, Herodes. Und Herodes möchte ihn sehen, er ist interessiert, möchte Jesus Fragen stellen, möchte Dinge von ihm sehen. Doch was ist Jesus' Reaktion? In Lukas 23, Vers 8 bis 9 lesen wir davon. Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte, denn er hätte ihn schon längst gern gesehen, weil er viel von ihm gehört hatte und er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht wurde. Er legte ihm auch viele Fragen vor, aber Jesus gab ihm keine Antwort. Wie ist es bei dir? Lebst du in diesen zwei Welten? Lebst du beides, Gott und Welt, Gott und Lust, Gott und alles andere? Dann hör mir zu, der du mit Gottes Wort spielst. Dieses Spiel wird am Ende nicht aufgehen. Gott wird irgendwann schweigen, denn er lässt nicht mit sich spielen. Wer Gott nicht zum König seines Lebens macht, dem wird Gott seinen kostbarsten Schatz irgendwann entreißen, dass Schweine nicht über Perlen trampeln. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, der es nicht duldet, andere Götter neben sich zu haben. Du kannst nicht Gott dienen und dem Geld und der Lust und deiner Karriere und. Eine hohe Meinung von Jesus, von Gemeinde, Predigt oder Bibel ist nicht dasselbe, wie Jesus anerkennen als Herrn über dein ganzes Leben. Ein geteilter Mensch kann nicht sein, genauso wie ein geteiltes Haus nicht bestehen kann, kann ein geteilter Mensch nicht bestehen. Und denke nicht, dass ein halbes Herz besser ist als offene Rebellion gegen Gott. In Markus Kapitel 6 haben wir gelesen, wie Jesus in Nazareth weggang, weil die Leute voll Skeptiker waren. Aber der Vollskeptizismus aus Nazareth ist am Ende nichts anderes wie das halbe Herz des Herodes. Am Ende ist Schweigen und Finsternis, Gottesferne und Heulen und Zähneklappern. Das ist das Resultat eines geteilten Herzens. Gott lässt nicht mit sich spielen. Doch wie konnte es so weit kommen? Lass uns zweitens betrachten die Geschichte eines geteilten Herzens. Betrachtet einmal in den Versen 17 bis 20, wie dieser Herodes ein Zerrissener ist. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war und er bewachte ihn, der gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Markus erklärt uns, wie Herodes sein Licht verlor. Denn Herodes lehnt ja nicht Jesus oder Johannes rundheraus ab. Der sagt ja nicht, das sind alles Spinner und geht mir aus dem Weg und ich will hier mein Lustleben leben. Nein, ganz und gar nicht. Er denkt nicht, dass Jesus oder Johannes ein Scharlatan sind oder Trickbetrüger oder hochnäsige Moralisten oder sowas. Nichts davon. Herodes war nicht dieser einseitige, beinharte Machtpolitiker. Ich habe in meiner Vorbereitung auf diese Predigt über Herodes auch recherchiert und natürlich Herodes ein Mann der Weltgeschichte und wir finden von ihm auch viel in weltlicher Literatur. Da werden die Evangelien abgekanzelt, es ist unfassbar. So nach dem Motto, die Evangelien, die machen den Herodes ja nur schlecht, die zeichnen ein ganz einseitiges Bild von ihm. Nichts ist ferner der Realität. Nichts ist ferner der Realität. Die Evangelien zeichnen ein unglaublich faires, unglaublich zweiseitiges, differenziertes Bild. Das ist kein Mann in Schwarz und Weiß. Das ist ein Mann voller Graustufen. Das, was ihn ausmacht, ist die Graustufe. Das ist, was ihn letztendlich das Leben kostet, ist die Graustufe. Ich fand das unglaublich interessant zu sehen, wie alle möglichen Josephus und alle möglichen Quellen werden herangezogen und als bare Münze genommen. Die Evangelien werden zerrissen und belächelt und beschimpft. Das muss ich einfach mal hier zwischendrin erwähnen. Aber kommen wir zurück zu unserem Text. Herodes war kein beinharter Machtpolitiker. Der hatte was übrig für Religion und Glaube. Hey, dieser Johannes, der hat ihn öffentlich kritisiert. Und was macht er? Er bewacht ihn, er beschützt ihn vor seiner Frau. Also, die Geschichte ist ein bisschen komplexer. Lasst mich ganz kurz euch die Hintergrundgeschichte erzählen zu Herodes, Herodias und der ganzen Sache. Herodes kommt oft vor als Name in der Bibel. Da kommt man manchmal ein bisschen durcheinander. Dieser König Herodes, von dem wir hier lesen, ist der Sohn von Herodes dem Großen. Herodes der Große war der König über Israel und von dem habt ihr bestimmt schon mal gehört in der Weihnachtsgeschichte. Das ist der Herodes, zu dem die Weisen aus dem Morgenland kamen. Das war der Herodes, der die Kinder töten ließ, um Jesus irgendwie zu erwischen. Und dieser Herodes der Große, der hatte viele Frauen und viele Söhne. Kurz vor seinem Tod, weiß nicht, vielleicht wurde er ein bisschen paranoid oder sowas, ließ er jedenfalls ziemlich viele von diesen Söhnen töten, weil er dachte, die wollen irgendwie, sind schlechte Nachfolger oder so, machen Intrigen oder sowas. Übrig blieben vier Söhne. Vier Söhne und jeder wollte die Nachfolge von Herodes antreten, aber die anderen drei wollten natürlich auch ein Stück vom Kuchen. Und zu jener Zeit war Israel schon fest in der Hand des römischen Weltreiches und der römische Kaiser Tiberius, dem wurde dieses Problem vorgelegt. Herodes der Große ist tot, es gibt 4 Söhne, wer wird der Nachfolger? Tiberius entschied, dass Israel aufgeteilt wird in 4 Bereiche. Und die 4 Söhne kriegen jeweils einen Bereich. Keiner darf sich König nennen, sondern sie kriegen den Titel Tetrarch. 4 Fürst, ja? Ein Viertelfürst quasi. Ja, das war natürlich nun für jeden von diesen 4 Söhnen der absolute Schlag in die Magengrube. Denn jeder wollte der Nachfolger sein. Er wollte der König sein über Israel. Diese 4 Söhne waren Archelaus, Philipp der Erste, Philipp der Zweite und Antipas. Jeder bekam einen Teil des Landes, des Vaters, und jeder versuchte sein Lebtag lang, der große Nachfolger zu sein. Deswegen nannten sich alle Herodes. Ja? Herodes Antipas, Herodes Archelaus, Herodes Philipp. Alle nahmen den Namen des großen Herodes an. Deswegen lesen wir von so vielen Herodesen. Und selbst später über eine andere Linie, Agrippa aus der Apostelgeschichte nennt sich Herodes. Ja? Alles wegen diesem großen Herodes. Also diese Nachfahren nennen sich alle Herodes, weil sie alle der Herodes sein wollen. Aber waren sie eigentlich nicht. Sie waren ziemlich kleine Lichter. Sie waren eigentlich gar keine Könige. Sie waren nur von römischen Gnaden in dem Gebiet. Jedenfalls, unser Herodes ist Herodes Antipas. Denn er war der Herrscher über das Gebiet von Galiläa und Perea. Also das Gebiet um den See Nazareth herum. Herodes Antipas war wie sein Vater, ein sehr kluger Machtpolitiker. Jesus nannte ihn einmal den Fuchs. Sag diesem Fuchs Herodes. Und er versuchte stets beim jüdischen Volk beliebt zu sein und andererseits beim römischen Kaiser einen Stein im Brett zu haben. Ein Beispiel. Herodes baute eine große Stadt in seinem Herrschaftsgebiet und er nannte diese Stadt in Ehren des Kaisers Tiberius Tiberias. Die Gesetze der Stadt waren römische Gesetze, keine jüdischen. Er baute auch einen großen Palast nach römischem Stil. Und dieser römische Palast hatte außen ganz viele Tierbilder. Und ihr müsst wissen, Tierbilder waren damals für die Juden ein ganz großer Gräuel. Weil sie gesagt haben, im 2. Gebot steht, du sollst keine Bilder machen von gar nichts, auch von Tieren nicht, von Menschen nicht. Bilder waren ganz, ganz schlimm. Aber er zuckte die Schulter und sagte, das ist ein römischer Palast, ich mache das so, wie mir gefällt. Andererseits allerdings nahm er Rücksicht auf den Glauben der Juden. Er war zum Beispiel einer der einzigen Tetrarchen, die keine Münzen herausgaben mit dem Gesicht vom Kaiser. Keine Abbilder auf den Münzen. Er ging stets zu den hohen Festen der Juden nach Jerusalem und baute sogar eine große Synagoge in Tiberias. Und schon allein an dieser Stadtgeschichte sehen wir, Herodes ist ein Mann, der stets versucht hat, mit beiden Beinen, ja, mit einem Bein hier zu stehen in Rom, mit dem anderen Bein im Judentum. Er lebt ein Leben mit 2 Gesichtern. So, jetzt kommt unsere Geschichte ins Spiel. Herodes war verheiratet mit einer Prinzessin, die hieß Phasael, war die Königstochter des Nabatäerreiches. Die Nabatäer waren ein arabisches Großreich, genau angrenzend an das Reich des Herodes. Und er heiratete diese Phasael aus politischen Gründen, um die beiden Reiche miteinander zu verbinden. Aber, jetzt kommt der Knaller, Herodes entschloss sich, Phasael zu scheiden, sie gehen zu lassen und eine andere Frau zu heiraten. Historiker kratzen sich den Kopf, warum dieser Mann so eine schwerwiegende, für ihn extrem nachteilige Entscheidung traf. Das Nabatäerreich war stinksauer, dass ihre Prinzessin einfach wieder nach Hause geschickt wird. 15 Jahre später werden die Nabatäer Herodes angreifen und seine Armee absolut schlagen. Und wäre es nicht gewesen für die Hilfe des römischen Kaisers, wäre es um Herodes und sein Reich, wäre es das damit gewesen. Aber gut, Herodes ließ Phasael gehen. Für wen? Für eine Frau namens Herodias. Und ihr merkt schon an dem Namen, da steckt Herodes drin. Herodias war nämlich die Tochter eines anderen Sohnes von Herodes, den er aber hatte töten lassen. Der war einer aus dieser bemitleidenswerten Gruppe von Söhnen, die gestorben sind. Herodias war also die Nichte von Herodes Antipas. Oder anders gesagt, Herodes Antipas war ihr Onkel. Sie heiratete ihren Onkel. Aber jetzt, das ist noch nicht alles. Das ist schlimm genug. Aber Herodias war vorher mit einem anderen Onkel verheiratet, nämlich mit Philipp II. Philipp II. Aber war der eine Vierfürst gewesen, der gesagt hat, ich gehe an den römischen Hof, ich will mich hier nicht in Streitigkeiten in dem Land einlassen. Also er kehrte Israel den Rücken und ging an den römischen Hof. Herodias, vermuten Historiker, war sehr machtbewusst und wollte unbedingt irgendeinen Weg zurückfinden und Königin von Israel sein. Und das tat sie eben, indem sie scheiden ließ von Philipp und Herodes Antipas heiratete. Und das ist das, was Johannes der Täufer kritisiert. Also kein Wort von Inzest oder sowas, das war alles schon Normalität. Aber das, dass er an seine Frau scheidet und eine Geschiedene heiratet, das war die Kritik von Johannes. Er hat gesagt, das geht nicht, das ist verboten. Das war im Gesetz des Mose verboten. So, das ist die Hintergrundgeschichte. Und der zeitgenössische Historiker Josephus berichtet über diesen Skandal, der damals in aller Munde war. Und er berichtet auch, dass Johannes der Täufer Herodes Antipas kritisierte, dass er die geschiedene Frau seines Bruders heiratete und seine Frau schied. Das war im Gesetz des Mose verboten. Das echte Problem mit dieser Kritik hatte aber nicht mal Herodes Antipas, sondern seine Ehefrau Herodias. Die war stinksauer. Herodes Antipas hielt viel von Johannes, trotz seiner kritischen Haltung. Ja, er fürchtete ihn sogar, lesen wir in Vers 20. Warum fürchtet er ihn? Weil Johannes einen Volksaufstand machen könnte. Das vermutet der Historiker Josephus. Josephus sagt, Herr Johannes, der hätte einen Volksaufstand gemacht. Nichts davon. Er fürchtet Johannes, Vers 20, weil er ein gerechter und heiliger Mann war. Der schätzte ihn für das Werk Gottes, das Gott in diesem Johannes getan hatte. Herodias war diejenige, die Johannes umbringen und zum Schweigen bringen wollte. Vers 19, Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und sie konnte es nicht. Ja, warum konnte sie es nicht? Warum konnte diese Frau den Johannes nicht töten? Die hätte doch irgendeinen Meuchelmörder schicken können und der macht ihn irgendwo in der Wüste nachts das Ding gar aus. Nun, weil Herodes seiner mordlustigen Ehefrau zuvorgekommen war. In einem klugen Schachzug hatte er Johannes festnehmen und ins Gefängnis sperren lassen, Vers 17. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt, Johannes ergreifen und ihn ins Gefängnis binden lassen. Warum? Wegen Herodias. Nicht um sie zufriedenzustellen, sondern um den Johannes ihren Clown zu entreißen. Er hatte nichts gegen Johannes, im Gegenteil, er hörte ihn gern. Er folgte den Dingen, die Johannes sagte. Herodes war kein finsterer Fiesling, der war einfach ein Mann mit geteiltem Herzen. Ein Mann, der irgendwie beides schaffen wollte, großer König sein und auch irgendwie diesem interessanten Prediger zuhören. Er wollte beides haben, den Ehebruch mit Herodias und die fromme Predigt von Johannes. Aber er konnte beide Welten. Vielleicht konnte er irgendwie beide Welten vereinen. Die Welt des Gottes, dieses Wüstenpredigers und die Welt der Macht, der Lust und des Reichtums. Die Festnahme des Johannes ist die Geschichte eines geteilten Herzens. Ein Versuch irgendwie zu sagen, Religion und Frommheit, die haben einen Platz, nämlich in meinem Kerker. Und Lust und Ehebruch, das hat auch einen Platz, nämlich in meinem Festsaal. Ich krieg das beides hin. Das trenne ich in so Welten und dann gehe ich mal dort in die Welt und dann gehe ich mal dort in die Welt. Und ich frage dich, kennst du das auch? So ein Leben in zwei Welten. Die eine Welt, die Welt von Gemeinde und Eltern und Bibel und Gottesdienst, fromme Lieder und Gebete. Dort bist du gern. Aber dann gibt es noch eine andere Welt. Ein anderes Leben, wo all das keine Rolle spielt. Wo andere Regeln herrschen. Dort ist dein Verhalten anders, dort redest du anders, freust dich an anderen Dingen. Dort machen dir Sachen überhaupt nichts aus, die der Prediger und die Bibel sonst verdammen würden. Bist du so ein Mensch? Oder vielleicht warst du mal so ein Mensch? Ein Mensch mit einem geteilten Herzen. Ein Mensch, der beide Welten irgendwie vereinen wollte. Vielleicht kennst du Simson aus der Bibel. Simson war ein Mann bekannt für seine Stärke. Er konnte einen Löwen mit bloßen Händen töten. Er konnte mit einem Eselsknochen, mit diesem Kinnknochen, konnte er 600 und 1000 Feinde, nämlich Philister, konnte er in die Flucht schlagen. Dieser große Mann war auch ein Mann mit geteiltem Herzen. Er versuchte auch, in zwei Welten zu leben. Er war gesandt von Gott, gegen die Philister zu kämpfen. Doch eines Tages traf er eine wunderschöne Frau. Ihr Anblick, ihre Figur, ihr ganzes Wesen, alles faszinierte ihn. Er musste sie haben. Das Problem war nur, sie war eine Philisterin. Sie gehörte zu den Feinden, von denen er Israel als Retter und Anführer befreien sollte. Doch er versuchte es irgendwie zusammenzukriegen. Er versuchte irgendwie mit ihr zusammenzuleben und gleichzeitig sein Nazireatum zu bewahren. Aber das ging nicht gut. Erst begann er seinen Kampf gegen die Philister einzustellen, also eigentlich das, wozu ihn Gott berufen hatte, nicht mehr zu tun. Dann lebte er bei den Philistern, begrub das Kriegsbeil ganz und gar und ließ seinen Auftrag einschlafen. Und dann begann er zu lügen, sich zu verstellen. Aber irgendwann kam ein Tag, der gelegene Tag. Und an diesem gelegenen Tag kam Delila und sie fand raus, was seine Kraft war, und sie schnitt sie ab. Und er verlor das, was Gott ihm gegeben hatte. Ist das nicht so ähnlich wie bei Herodes? Und Simson wurde das, was er vorher die ganze Zeit war, ein blinder Sklave der Feinde Gottes. Ist wie bei Herodes. Die Geschichte eines Mannes mit geteiltem Herzen, der versucht, in beiden Welten zu leben. Sünde war nicht mehr sein Feind, Sünde wurde zur Familie, zum Teil seines Lebens. Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Warum? Weil die, die das versuchen, solche sind, bei denen das Wort unter die Dornen gestreut ist. Das sind solche, sagt Jesus in Markus 4,19, die das Wort hören, aber die Sorgen der Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort. Wer Gottes Werk wachsen lassen will und akzeptiert, dass die Liebe zur Welt mitwächst, der wird irgendwann feststellen, dass die Liebe zur Welt das Wort Gottes erdrückt und durchschneidet. Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Der Trugschluss solch eines Lebens. Der Trugschluss solch eines Lebens. Und wir lesen jetzt von dem gelegenen Tag, der bei Simson kam und der jetzt bei Herodes kommt. Der Tag, an dem dieses Leben eines geteilten Herzens endet. Der Tag, an dem sich die beiden Gasgemische treffen und es explodiert. Achtet mal darauf, wer hier die handelnde Person ist. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen großen Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Der schwor ihr, was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreiches. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, was soll ich erbitten? Die Mutter aber sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach, ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt. Doch um des Eides willen und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass ein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es seiner Mutter. Lass dir eines gesagt sein, der du in beiden Welten leben wirst. Die Sünde wird einen gelegenen Tag finden. So heißt dieser Tag in Vers 20. Ein gelegener Tag. Irgendwann wird dieses Leben kollabieren. Warum? Weil die Dornen groß genug gewachsen sind, um dieses kleine Pflänzchen des Gotteswortes zu ersticken. Weil Delila irgendwann auf die Schliche kommen wird, was die Kraft des Simson ist. Weil Herodias im Hintergrund ihre Tücken spinnt. Die Sünde ist keine unpersönliche Macht, sondern eine persönliche Macht, die darauf wartet, auf diesen Schwachpunkt, auf diesen einen gelegenen Tag, an dem sie dir das entreißen wird, was du eigentlich nie hattest. Unten im Kerker liegt Johannes mit seinen frommen Predigten. Doch jetzt ist Herodes Antipas nicht dort unten. Jetzt ist er oben, wo er wohnt, wo sein Zuhause ist. Da ist sein echtes Leben. Hier ist kein Johannes und kein Gotteswort. Hier spielt das alles keine Rolle. Hier herrschen Lust und Perversion. Die Tochter seiner Frau, stellt euch das mal vor, die Tochter seiner Frau lässt er tanzen vor diesen Großen seines Reiches. Und was muss das für ein Tanz gewesen sein, dass er die Hälfte seines Königreichs verspricht. Welche Perversion, welcher Kontrast. Eben war er vielleicht noch unten und hörte diesen Johannes in der Predigt gern und nun liegt er oben beim Mahl und gibt sich seinem Fleisch hin. Und hier siehe, wie die Dornen die Saat des Gotteswortes ersticken. Hier sehen wir den Trugschluss solch eines Lebens. Was ist dieser Trugschluss? Was ist der Denkfehler? Was ist der Irrtum von Menschen, die beides haben wollen, Gott und Welt? Der Trugschluss ist, dass sie König sind. Dass sie es im Griff haben. Dass sie es regieren. Dass sie beides balancieren wie ein Jongleur, der zwei Teller hält, aber du hältst nicht zwei Teller in der Hand. Du jonglierst auf der einen Seite mit einem verzehrenden Feuer und auf der anderen Seite mit einer lebendigen Schlange. Wer ist der König? Wer ist der Handelnde, der Regent, der Pläne ausführt in dieser Geschichte? Es ist nicht Herodes, es ist Herodias. Sie schmiedet ihre Ränke, sie benutzt ihre Tochter. Sie wusste doch genau, an welchem Teil der König zu packen, zu kontrollieren ist. Und sie warf ihre eigene Tochter dem Fleisch des Königs hin, um ihren Willen am Ende doch zu bekommen. Den Kopf des Johannes. Herodes dachte, er hat's im Griff. Aber er musste feststellen, er ist auch nur ein Sklave seiner Lust. Wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Und der Herr der Sünde, der Teufel, weiß sehr wohl, seine Böcke den sanften Weg zur Schlachtbank zu führen. So tut das ein guter Metzger. Deswegen denke du doch auch nicht, dass du die Sünde irgendwie in deinem Leben dulden und kontrollieren kannst, dass du König sein kannst über so ein geteiltes Haus, ein geteiltes Reich. Die Sünde liegt nicht da wie ein ausgestopfter Löwe, sie ist ein lebendiger Löwe, der im Gebüsch wartet, auf den gelegenen Tag. So wie bei Herodes, so wie bei Simson. Und denke nicht, oh, an jedem Tag werde ich schon trauern. Dann werde ich wirklich umkehren. Dann werde ich es ernst meinen und dann will ich es aber wirklich nicht mehr machen. Hast du gehört, wie es dem König Herodes ging? Vers 26. Der König wurde sehr betrübt. Auch Herodes wurde betrübt, auch ihm tat es leid, auch er wollte das irgendwie nicht, aber es war zu spät, denn es gibt einen zu spät. Und dann wird deine Trauer über Sünde dir auch nichts mehr nützen, denn es liegt nicht an dir, sondern an Gott, der dir sein Wort schenkt oder es entreißt. Es gibt eine Traurigkeit zum Leben, aber es gibt auch eine Traurigkeit zum Tod, die nutzlos ist. So war es bei Herodes. Seine Traurigkeit nützte nichts mehr, er hatte die Stimme Gottes aus seinem Leben getilgt, einmal zu oft, und die Dornen erstickten die Saat. Das ist der Trugschluss eines geteilten Herzens. Ich habe mein Leben im Griff. Ich bin König. Ich krieg so ein Leben hin. Gott und Welt kriege ich zusammen. Das wird nicht funktionieren. Aber was ist mit dir, der du zuhörst und sagst, ja, so ein Leben habe ich mal gelebt. Ja, so ein Leben sehe ich vielleicht, aber ich will davon fliehen. Ich will Christus und sonst gar nichts. Aber ich merke, ich falle immer wieder. Jeden Tag zieht mich die Sünde herab, aber ich will es nicht. Sie ist nicht Teil meines Lebens. Ich erkenne sie als ein Fremdkörper. Sie ist mein Feind. Ja, ich bin umgeben von ihr, aber ich habe ihr den Kampf angesagt. Diese Geschichte soll dich trösten, denn sie lehrt uns nicht, dass Nachfolger Jesu 100% moralisch vollkommen sein müssen, aber dass sie ein 100% Jesus unterstelltes Leben leben müssen. Jünger Jesu sehen Sünde in ihrem Leben und führen Krieg gegen sie. Sie holen Beile und hacken Hände ab, die zur Sünde verführen. Sie nehmen Messer und stechen Auge aus, die zur Sünde verführen. Jünger Jesu sagen Sünde den Krieg an. Sie wollen kein geteiltes Leben sein, kein geteiltes Haus. Sünde ist nicht ihr Leben. Es ist ein Rebell, der immer wieder aus dem Gebüsch heraus angreift und sie hinterlistig überfällt. Wichtig ist, dass du nicht ein zweites Leben in deinem Leben duldest. Nicht in der Schule, nicht wenn du deine Freunde triffst, nicht wenn du auf der Arbeit gehst, nicht wenn du den Computer anmachst. Es darf kein zweites Leben geben, keinen zweiten einzelnen Bereich, der sich schön harmonisch in dein Leben eingliedert, wo irgendwie Gott nicht vorkommt, wo die Predigt keine Rolle spielt, dein Bibellesen keine Rolle spielt. Diese Bereiche dulde nicht. Sei nicht geteilten Herzens. Erliege nicht dem Betrug, dass du beides haben kannst. Eines wird das andere verzehren. Du kannst nicht Gott dienen und irgendetwas anderem. Simson konnte es nicht, Herodes konnte es nicht und du kannst es auch nicht. Deswegen gib es ab und gib es auf. Und der du den Kampf angesagt hast, dir möchte ich am Ende noch die 12 Apostel zeigen, die so viel für Jesus zurückließen. In Vers 30 und 31, sie schnitten so viele Dinge aus ihrem Leben raus. Sie gaben alles auf, was den Dienst behindert. Sie hielten nichts zurück. Sie lebten ein einheitliches Leben. Und jetzt sie, was kommt? Sie kehren zurück. Und was sagt Jesus zu ihnen? Kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht euch ein wenig aus. Und ich sage dir, der du jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein muss, traurig bist, weil du ganz und gar für Jesus leben willst. Weil du, wenn du jetzt sagst, ich schneide diese Dinge aus meinem Leben raus, aber es ist so schwer für mich. Ja, sage ich dir, es wird wehtun, aber glückselig bist du, der du jetzt trauerst, denn du wirst getröstet werden. Glückselig bist du, der du nicht ein geteiltes Herz, sondern ein reines Herz haben willst, denn du wirst Gott schauen. Und an jenem Tag, wenn du Gott schaust, dann wird Gott zu dir sagen, komm her, du guter und treuer Knecht, komm, wir gehen abseits dieser ganzen lärmenden Welt, abseits von all dem, ich führe dich an einen Ort der Ruhe. Du hast alles für mich aufgegeben, Äcker und Häuser und Freuden und Feste und das alles wirst du nun hundertfältig zurückbekommen. Komm mit mir und geh hinein in die Freude deines Herrn. Amen.